Kolosser 1, Vers 24. Beschreibt Paulus vorher die grenzenlose Kraft Jesu, in dem die ganze Fülle Gottes wohnt, der alles bewegt, was es in der Welt gibt. Die großen Gewalten im Kosmos bis hinein in die kleinsten Zellen. Und da stellt er gleich daneben zu seiner Lebenserfahrung: Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erstatte an meinem Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt, für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Wir genieren uns am Leiden. Ich erinnere an einen großen deutschen evangelikalen Leiter. Er stand jahrelang einem Missionswerk mit mehreren hundert hauptamtlichen Missionaren und einer großen, bedeutenden Bibelschule vor. Und eines Tages musste er in eine Nervenklinik eingeliefert werden. Und er begegnet dort einem Gemeindeglied. Und er sagt: Dass ich Sie hier treffe und als Patient, das hätte ich nicht gedacht. Ja, warum eigentlich nicht? Vielleicht hat sich das bei uns auch so im Kopf eingeprägt, dass wir meinen, wenn einer Jesus dient und ganz in seiner Nachfolge steht, dann geht das von einem Triumph zum nächsten. Mit einem Strahleglanz im Gesicht, mit großem Jubel und Beifall von allen, die auf uns blicken. Wenn ich in die Schweiz komme, staune ich immer wieder, was dort die großen Firmen alles leisten, einen großen Wirtschaftsaufschwung. Die legen Erfolgsbilanzen vor und die zeigen, was alles gemacht wird. Und wir sind dann als Jesus-Gemeinde sicher immer in der Versuchung, auch vor der Welt mitzuprotzen und anzugeben und sagen: Ja, guckt mal her, bei uns wachsen die Mitgliederzahlen und bei uns sind die Gottesdienste voll und wir haben eine prächtige Jugendarbeit. Wir stehen in der Versuchung, immer wieder auch das von der Welt zu lernen. Da gibt es ja Kurse, wie man richtiges Management macht, wie man seine Kräfte bündelt, wie man den Erfolg programmieren kann. Muss man das denn heute nicht vor der Welt demonstrieren können, dass die Christen in der Kraft Gottes leben? Müssen das die anderen nicht an uns sehen, dass die Nachbarn sagen: Wenn ich dich sehe, dann erkenne ich etwas von der Größe Gottes, das spricht so aus dir. Aber sie wissen ganz genau, wie alle großen Zahlen und alle prahlerischen Erfolge täuschen können. Diese dummen Hitlisten, die man heute hat über Gottesdienstbesucher, als ob die irgendetwas über das geistliche Leben aussagen können, weil die Gesetze des geistlichen Lebens ganz anders sind als die in der Welt. Und wenn Sie heute am Buß- und Bettag solch eine Konferenz haben, ist mir wichtig, dass wir einmal wieder neu lernen, wie die Kraftverhältnisse Gottes sich im Leben unserer Gemeinden und in unserem eigenen geistlichen Leben widerspiegeln. Jetzt schlagen Sie nur die Bibel auf. Wie demütig, schwach, geschlagen Jesus mit seinen Jüngern durch die Welt zog. Nicht imponierend und nicht groß. Und dann stoßen wir auf einmal auf diesen großen Apostel Paulus. Ist ja ungeheuer, wie er durch das römische Weltreich stürmte. Nichts konnte ihn bremsen. Und doch in einer äußerlichen und inneren Schwäche und Ohnmacht. Das ist mir zuerst heute einmal wichtig, Ihnen zu sagen. Die Kraft Gottes steht in einem eigentümlichen Gegensatz zu dem, was man an uns sehen kann, zu dem, was alle anderen an uns beobachten. Und auch das Evangelium, das wir verkünden, ist in einen Gegensatz gestellt zu uns als Person. Paulus sagt einmal, Sie kennen die Stelle, 2. Korinther 12, dass Gott vorgesorgt hat, dass er sich nicht überhebe, dass der Kraftprotz, der eine Schau abziehen will, dass ich mich nicht überhebe, hat mir Gott einen Pfahl ins Fleisch hineingegeben. Der tut weh, der schwächt ihn, der hält ihn auf im Dienst. In Propheten Zephania, Kapitel 3, Vers 11, steht das Wort, das auf Israel bezogen war, schon im Alten Bund. Ich will, das sagt Gott, die stolzen Prahler von dir tun. Und du wirst dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berg. Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk. Die werden auf des Herrn Namen, auf seine Kraft trauen. Also so etwas, das kann eigentlich niemand verstehen, außer Bibellesen, außer Geistesmenschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die den neuen Blick haben. In der Welt, ach, wenn Sie jetzt nur den Medaillenregen der Schweiz beobachten, das sind die Sieger vorne. Und es ist sicher immer wieder auch bei uns so ein Versuchen, dass im Glauben so demonstrativ zu sagen, aber wenn wir ehrlich sind, wir kommen aus Gemeinden, in denen es oft elend, arm und jämmerlich zugeht. Und wenn jetzt Jesus uns von innen her, von unserem Herzen sieht, liebe Schwestern und Brüder, lass uns doch offen am Buß- und Bettag sagen, wir schämen uns über so viel Ohnmacht und Schwäche in unserem Glaubensleben, über so viel Sünde und Versagen und Untreue. Der Paulus, der das noch einmal so schreibt, in Jesus wohnt alle Kraft, da im Kolosserbrief. Die Fülle Gottes ist da. Und er selber, Sie wissen doch, er sitzt im Gefängnis, vermutlich in Caesarea, 2 Jahre lang zu Unrecht. Und Gott holt ihn nicht heraus. Warum lässt Gott denn das zu? Und er ist in Ketten und der Prozess läuft nicht weiter. Sie kennen doch dieses Böse, gemeine Fragen, das man heute oft, glaubt er vielleicht nicht richtig? Als ob das eine Frage meines Glaubens wäre, wenn ich durch die Tiefen des Kreuzesweges geführt werde. Und Paulus hat oft in seinen Briefen davon gesprochen, er hat es ganz ehrlich und offen direkt getan, dass er von seinen Niederlagen, von seinen Enttäuschungen gesprochen hat. Er sprach von den Bedrängnissen, die in die Luft zum Atmen wegnehmen, die ihn einschnüren. Wenn er vom Leiden redet, dann meint er nicht bloß Bedrängnisse, nicht bloß Ungemach, nicht bloß Pech, sondern er spricht von den Leiden, die alle treffen müssen, die in der Nachfolge Jesu stehen. Das ganz normal zur Gemeinde gehört. Und er weiß genau, wenn ich nicht mehr kompromisslos Jesus nachfolge, dann wäre ich auch die Leiden los. Ich hätte viel vom Widerspruch nicht mehr. Denken Sie mal an den Johannes, der uns die Offenbarung gegeben hat. Wie schreibt er gleich am Anfang? Johannes, der große Apostel, Mitgenosse am Reich und an der Trübsal. Es gehört zusammen. Man kann am Reich Gottes bloß teilhaben, wenn man auch gleichzeitig an den Bedrängnissen teilhat. Man kann die Kraft Gottes nur erfahren, da wo unsere eigene Kraft zerbricht. Im 19. Jahrhundert war das ja so das Missionslied und ich singe es heute immer noch gern, die Sache ist dein, Herr Jesu Christi, Sache, an der wir stehen. Und da stolpert man immer an der einen Stelle, wo man bittet, wohlan, so für uns all zugleich zum Teil am Leiden und am Reich. Ich will doch teilhaben am Reich Gottes und darum will ich Ja sagen, auch zu dem Weg der Schwäche und der Entehrung. Ich forsche immer gerne bei den großen Zeugen der Gemeinde Jesu. Und das sind gerade die bekannten, berühmten Missionsleute gewesen, wo vielleicht heute die Jungen immer denken, ach, die waren doch die Wegbereiter. Ludwig Krapf, der erste in Ostafrika, erste Missionar in Ostafrika, sein ganzes Leben lang keinen einzigen zu Jesus geführt. Heute kennt jedes Schulkind in Kenia den Namen Ludwig Krapf. Es hat Gott gemacht, wie er tot war, als der große Suaheli-Forscher, der Wegbereiter der Mission. Wenn man in seinen Tagebüchern liest, ich fürchte immer, wir würden es gar nicht so offen wagen aus unseren Gemeinden oder von unserem eigenen Leben so sagen, wie er das schreibt, da hat die englische Kirchenmission, die ihn damals ausgesandt hatte, 3 Handwerkermissionare zu ihm geschickt. Und er hat sich sehr gefreut, endlich Hilfe zu bekommen. Und wie ging es aus? Der erste zweifelte schon in London an seiner Berufung und blieb daheim. Der zweite zweifelte in Aden, dort in der jemenitischen Hafenstadt, an der anglikanischen Kirche und kehrte auch wieder heim. Und der dritte namens Pfefferle, der kam zu ihm. Und nach wenigen Wochen starb er am Fieber. Und Krapf schrieb heim an die Missionsfreunde. Kann man denn sowas vor den Missionsfreunden noch verantworten? Lauter Misserfolg. Da sieht sauber aus. Und doch bleibe ich bei meinem Satz, Afrika muss durch die Mission erobert werden. Das habe ich nicht im Heiligtum der Vernunft gelernt, wohl aber im Heiligtum des Herrn. Eine Stimme sagte mir, fürchte dich nicht. Es geht durch Sterben zum Leben, durch den Untergang zum Auferstehen, durch die Zerstörung allen menschlichen Unternehmens, zur Aufrichtung des Reiches Christi. Statt dich durch die Niederlage deiner Mannschaft mutlos machen zu lassen, greife du die Sache Jesu selbst an. Verlass dich nicht mehr auf menschliche Hilfe, sondern allein auf den lebendigen Gott. Es ist ihm nicht schwer, durch viel oder wenig zu helfen. Glaube, Liebe, kämpfe. Und werde nicht müde und nicht matt, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und er stand auf vom frisch geschaufelten Grab seines Freundes Pfefferle und wusste plötzlich gewiss, einmal wird das Christentum ganz Ostafrika decken, so breit wie der Pangani-Fluss. Ganz breit wird es daherfließen. Weil Jesus mit ohnmächtigen Menschen arbeitet. Wissen Sie das auch noch? Und das soll uns mutig machen. Mutig machen, auch immer wieder, wenn wir an die Grenze unseres Könnens stoßen, mit der ungeahnten Kraft Jesu zu rechnen, dessen Kraft sich in meiner Schwäche vollendet. Und darum sind die Schwierigkeiten, auf die wir auch stoßen, ob das menschliche Schwierigkeiten sind, Grenzen unseres missionarischen Eifers, verschlossene Türen, etwa in der Jugendarbeit, die können ja für uns gar kein Hindernis sein, denn wir wissen, die will unser Herr Jesus überwinden. Und dazu hat er mich als schwaches Werkzeug erwählt. Und ich darf meine ganze Kraft zur Verfügung stellen, nicht weil mein menschliche Methode oder mein Verstand es wäre, sondern weil der Herr ist, der aufschließt und niemand schließt mehr zu. Das ist Jesu Eigenart. Und darum gerade im Kolosserbrief betet der Paulus und sagt, betet doch für mich. Warum für mich? Dem die Hände gebunden sind, der ich sein Bote bin in Ketten, dass ich jetzt auch in dieser ausweglosen Situation das Geheimnis des Evangeliums so sagen kann, wie man es sagen muss. Es ist immer ein Geheimnis Jesu. Es ist noch nie anders ein Mensch zum Glauben gekommen, als dass Jesus selber die Tür aufgemacht hat. Da gibt es keinen Trick und da gibt es keine Methode dafür. Sondern das hat Jesus immer da getan, wo Menschen in ihrer ganzen Hilflosigkeit auf den Herrn gestellt waren und Jesus dieses Wunder tat. Also das ist mir zuerst einmal wichtig, der extreme Gegensatz, ein herrliches Evangelium von der Macht Gottes und so unansehnlich schwache Boten, wie wir es sind. Und das ist des Herrn Triumph. Oder haben Sie gedacht, diese Fischer und Schwarzhändler, die Jesus in seine Nachfolge gerufen hat, die wären irgendwo tauglich gewesen? Wissen Sie, warum Jesus sie gerufen hat? Auf dass die Kraft von ihm herkommt und nicht von uns sei. Damit nie einer sich einbildet, wir wären die Könner. Aber jetzt sagt der Paulus, wir sollten uns am Leiden freuen, das ist schwierig. Am Leiden freuen. Also wir betrachten immer wieder das als ein Missgeschick. Ich habe das in meiner Gemeindearbeit oft erlebt. Rückschläge, Zusammenbrüche, Misserfolg. Am Leiden freuen, an den Schwierigkeiten freuen. Es ist ja eine Gefahr. Ich möchte es noch einmal doch noch erklären mit dem Leiden. Wissen Sie, man kann sich auch ins Leiden hinein verlieben. Man kann sich drin gefallen im Leiden. Ach, ich habe so schwer und mir geht alles so schwer. Das ist ja alles nicht gemeint. Es kann ja auch sturer, störrischer Willen sein, dass ich mich selber ins Leiden hineinmanövriere durch meine Dummheit. Wissen Sie, der Selbstmörder, der liebt auch das Leiden. Das ist trotzdem kein gottgefälliger Weg. Paulus redet vom Jesusleiden. Und was ist denn das Jesusleiden? Das ist der Hass, der Widerstand, der Feindschaft, der mich bloß deswegen trifft, weil ich sein Evangelium nicht modisch der Zeitmeinung anpassen kann, weil ich bei seinem Wort bleibe, weil ich treu und gehorsam bleibe, weil ich die Gebote Gottes nicht umbiegen will, so wie es man vielleicht heute gerne hätte, weil ich da vielleicht oft so dastehe wie der Paulus vor seinen Volksgenossen, damals in der jüdischen Synagogengemeinde, und er sagt, und Jesus ist doch der Messias. Und er ist der Heiland der Welt. Ohne ihn wird man nicht selig. Und dieses Leiden hat der Paulus, diesen Widerspruch. Er hat ja Schläge dafür bekommen. Wir können es ja damit gar nicht vergleichen. Aber vielleicht sind wir manchmal auch der Feindschaft ausgewichen. Er hat das nie als ein Verhängnis oder als eine Bürde bezeichnet, sondern als eine Ehre. Stolz, dass sie würdig gewesen waren, für Jesus zu leiden. Wir sind doch oft feige, in die schwierigsten Missionsfelder hinauszugehen, etwa in radikalen Islamländern, weil man den Widerspruch und die Feindschaft fürchtet. Wir selber sind doch oft feige zum Bekennen, Aber für den Paulus waren die Leiden etwas, worüber er sich freut, weil er sagt, darin wird genau die Kraft Christi in meinem Leben sichtbar. Ich will es in einem Beispiel erläutern. Sie wissen doch, wie die Galater dem Paulus so viel Not machten mit ihrem Gesetzesverständnis. Und der Paulus musste ja den Galatern widersprechen. Jetzt war er ja ganz allein gestanden. Ihm gegenüber stand eine Vielzahl von Gemeinden, die allen verführt waren. Und was bringt Paulus als seine Autorität, wo er drauf pochen kann und sagt, hört auf meine Stimme. Er hätte ja sagen können, so und so viele Gemeinden habe ich gegründet. Ich bin der erfolgreichste Missionar. Ihr müsst euch meiner Autorität unterordnen. Hat Paulus nie gemacht. Wissen Sie, was er gesagt hat? Hinfort mache mir keiner mehr Mühe. Ich trage die Wundenmale Jesu. Obwohl das die anderen nicht begriffen haben. Die sagen, du sitzt dauernd im Gefängnis, du machst das ungeschickt mit deiner Missionsarbeit. Für Paulus war das das Markenzeichen der Nachfolge Jesu, dass die überschwängliche Kraft sei von Gott und nicht von uns. Was uns auch überrascht, dass der Paulus, so lesen wir im Korintherbrief, im Auftreten als Prediger schwächlich wirkte. Den Beifall fanden die Lügenprediger. Und Paulus sagt, ich bin froh, dass ich die Wundmale Christi tragen darf, die Nägelmale, dass man es meinem geschlagenen Körper ansieht, dass ich in der Jesus-Nachfolge stehe. Philipper 1 sagt Paulus, ihr dürft für Christus nicht nur glauben, sondern auch für ihn leiden. Ich habe es in meiner Gemeindearbeit immer so erlebt, nicht, dass ich alles erlitten habe, im Gegenteil, Gott hat mir viel Gutes geschenkt. Aber ich fand es ein ganz großes Vorrecht, dass ich ausharren durfte bei denen, die in der Nachfolge Jesu schwere Wege geführt wurden. Wo die Kinder ungläubig waren, obwohl die Eltern gebetet haben wie die Weltmeister. Und nichts ist passiert. Wo die schwere, unheilbare Krankheit kam. Und man gebetet hat nach Jakobus 5 und doch kam die Gesundung nicht. Und auf einmal hat man dort erlebt, wie das war oft bei einem jungen Familienvater mit dem gerade geborenen kleinen Kind und dann die ungeahnte Kraft Gottes erleben. Auf solch einem Weg des Leidens. Wir müssen heute aufpassen, dass wir Jesus nicht zum Superstar machen. Unsere Welt, die akzeptiert Jesus als Superstar. Wissen Sie, neben all den Größen, Lothar Matthäus und Verona Feldbusch und wie die alle heißen, Hans Meiser und so, da nehmen die Leute, die Welt akzeptiert Jesus. Aber immer werden sie die Wundmale Jesu nicht sehen wollen. Dass es ein Kampf ist um eine Welt, die Jesus widerspricht. Und diese Wundmale gehen hinein bis in unser Herz. Ich bin beim dritten. Das ist nötig, dass wir vom Leiden reden. Wissen Sie, dieses Leiden spielt sich ja bei uns auch da ab, wo Jesus uns im Gewissen trifft. Und dieses Leiden ist da, wo Jesus uns zum Gehorsam ruft. Keiner von ihnen hat es in seiner Bekehrungsstunde ganz fertig gebracht. Und bis ins hohe Alter hinein ist das ein schwerer Kampf, dem Wort Jesu und seinem Geist gehorsam zu sein. Und nicht seinem Fleisch zu folgen, auch seinen vernünftigen Gedanken. Und das tut wahnsinnig weh. Wie viel liebe, fromme Christen sind durch die Torheit der Sünde noch im Alter gefallen. Herr, reiß mich los und wenn's weh tut von falschen Dingen, du willst kein gefesseltes Herz haben. Wir sollten es heute jungen Leuten wieder sagen, wer Jesus folgt, das ist kein leichter Weg. das fordert von dir die ganze Hingabe. Und das ist nicht immer Lust und Befriedigung, sondern das tut oft weh, oft wirst du einsam sein. Und die Freunde werden sich von dir abwenden, aber es liegt ein Segen drauf. Dass du ganz neu die Offenbarung der Kraft Jesu erfährst. Es ist eine große Versuchung für uns heute. Wir hätten das ja nie gedacht, dass wir als Gemeinde Jesu einmal in die Versuchung kommen, dass uns die Welt einlädt und sagt, kommt, dürft alle mitmachen. Wir wollen alle auch christlich sein. Bloß eins dürfen wir nicht mehr sagen, das Wort von der Bekehrung. Allein Jesus, sonst kein anderes Heil. Ob es in der Kultur, in der Wissenschaft oder in der Kunst oder in der Politik oder wo das ist in der Gesellschaft, dass wir sagen, am Kreuz Jesu scheidet sich alles. Wir wollen damit niemand abstoßen. Aber gerade das Bußwort, das Wort von der Bekehrung, vom ganzen Gehorsam, wo ein reicher Jüngling traurig wegzog, denn er hatte viele Güter. Sei ganz Jesu Eigentum, sonst wirst du nicht fröhlich. Das ist in ihrem schönen Namen freie Missionsgemeinde. Ganz Jesus gehören, nicht abhängig von irgendwelchen staatlichen Rechten und Anerkennungen. Sehr interessant, wenn man das in der Apostelgeschichte nochmal liest, in den Paulusbriefen, dass die Gemeinde Jesu nie die Anerkennung der Welt gebraucht hat, nie die Presse, nie das Wohlwollen der Gesellschaft. Braucht sie nie, auch nicht das Geld der Welt. Und das zeigt der Paulus vor der Gemeinde von Kolosse, wenn sie einmal dorthin reisen, die Guides, die finden ja das Kolosse kaum. Der ganze Hügel ist ja noch gar nicht ausgegraben, wo Kolosse eins war, ganz in der Nähe von Pamukkale und Hierapolis. Diese Stadt, wo Paulus das noch einmal vorlebt, ich lebe in ganzer Ausschließlichkeit nur aus der Fürsorge meines Herrn, in körperlicher Schwäche. Ich gehöre nur Jesus, dem Gekreuzigten, und da ist die Welt mir gekreuzigt, und ich bin der Welt gekreuzigt. Und die ganze Kraft, die Gott durch das Leben des Paulus gewirkt hat, war nur so möglich, weil er ungeteilt ihm gehört hat. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich das gerne so erforsche und da, wenn man so Lebensbilder ansieht, für uns in Deutschland ist etwa der Pfarrer Paul Schneider ein solches Beispiel. Er war ja einer der wenigen, der unerschrocken gleich zu Anfang erkannte, dass das Hitlerreich antichristlich ist. Und er hat schon 1934 das herausgestellt, was ja heute eine lange Diskussion bei uns ist. Wie ist das Verhältnis der Gemeinde Jesu zur Welt? Sie müssen wissen, dass die ganze Kirchengeschichte hindurch, die ganzen 2000 Jahre, immer das die Diskussion war. Die Gemeinde Jesu lebt in der Welt, aber wir dürfen nicht abhängig werden von der Welt. Und Paul Schneider hat das dann 1934 seiner landeskirchlichen Gemeinde gepredigt. Jetzt sind wir endlich wieder in dieses Spannungsverhältnis, in den Normalzustand der Gemeinde Jesu zurückgekehrt. Der Herr Jesus mache uns seine Kleide, Herde bereit für die Entscheidungsstunde, da es gilt, seinen Namen nicht zu verleugnen. Und in seiner letzten Predigt, bevor er dann ins KZ Buchenwald geholt wurde, wo er grausam erschmordet wurde, dort im Bunker, weil er immer wieder diese Jesusworte hinausgerufen hat, wenn die anderen auf dem Appellplatz standen, 1939 schon umgekommen. Paul Schneider sagte in seiner letzten Predigt in Dickenschied, täusche dich nicht, Gemeinde. Du kannst an Jesu Herrlichkeit und Sieg nicht anders Anteil haben, als indem du das heilige Kreuz um Jesu Willen auf dich nimmst und mit Jesus den Leidens- und Sterbeweg gehst. Freut euch, dass ihr mit Christus leidet, auf dass ihr auch zur Zeit der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Und er schloss seine Predigt: Ist die Kreuzesnachfolge nicht am Ende der schönste und beste Weg durch dieses Erdenleben? Paulus sagt, ich freue mich am Leiden. Nicht, dass jeder Christ leiden muss. Das ist ein Missverständnis. Vielen von ihnen geht es sehr gut. Umso mehr sollten sie teilhaben an denen, die heute leiden. An den bekennenden Ekwa-Gemeinden in Nordnigeria, wo die Scharia, das muslimische Gesetz, eingeführt ist. An dem Schicksal der 400 Gemeinden, denen in Indonesien die Kirchen abgebrannt wurden. Den unzähligen in Asien, die sich zu Jesus bekehrt haben, wo die ganze Familie sich von ihnen abgewandt hat. Jede Bekehrung im Buddhismus, im Hinduismus und im Islam bedeutet solch ein lebenslanges Opfer. Oft ist das eigene Haus noch angezündet worden. Ein Mitempfinden, dass wir Christen Fremdlinge sind, dass das kein Normalzustand ist, den wir haben. Wir wollen um Jesu Willen nicht den bequemen Weg gehen, sondern den Weg, wo sich Jesus offenbaren kann. Die antichristlichen Mächte sind auch unter uns lebendig, auch im finsteren Kontinent Europa. Und es braucht eine wache Jesusgemeinde, mutig ihren Weg zu gehen und nicht korrupt zu schielen auf Teilnehmerzahlen und auf Erfolg, sondern nur auf Treue. Herr, ich will kompromisslos den Weg mit dir gehen. Und ich rufe die jungen Christen hier auf, dass sie sich nicht anpassen an die Zeitmode und den Zeitgeist. Ob das um die Lebensgestaltung der Ehe und der vorehelichen Zeit geht oder was das in eurem Leben ist, der Umgang mit dem Geld. Jesus, ich will nur dir folgen. Einer unserer Mitarbeiter, wir haben über 170 Missionare in 37 Ländern der Welt, die durch ihren Beruf draußen sind, ein Informatiker, der in einem Muslimland als Zeuge Jesu arbeitet, den fragte ich: Lockt dich das nicht, wo man in Deutschland jetzt sechsstellige Summen zahlt als Gehälter und die Green Card anbietet? Du bist ein hervorragender Informatiker an einer Universität, um dort Zeuge Jesu zu sein, eine Studentengemeinde zu gründen. Hat er gesagt, ich habe nur ein Leben und das kann man mir nicht für Geld abkaufen. Ich will Jesus dienen, mit 1500 Mark im Monat. Jesu Diener. Ich weiß nicht, wo bei Ihnen die Entscheidung fällt. Ich bin auch dankbar für so viele, die hier im Beruf stehen und viele Gaben geben, damit Mission geschehen kann. Aber wir wollen frei werden von diesem Blick, als ob das Leben wäre, wenn man aus dem Vollen schöpft, und das ist Leben, wo ich aus der Gemeinschaft mit den Leiden Jesu lebe. Und dann miterlebe, wie gerade in diesen Tagen Jesus seine großen Siege tut. Durch geschlagene, leidende Gemeinde. Der Aufbruch der Christengemeinden in China. Ist ja unvorstellbar. Aus der Kulturrevolution heraus. Eine Vervielfachung der Gemeinde in einer unglaublichen Größe. Und wir erleben das heute in vielen Teilen der Welt, wo Jesus eine schwache Gemeinde gebraucht, die nichts mehr hat, als dass sie sich an Jesus und seinem Wort festhält. Und darum ein letztes. Das Leiden ist deshalb wichtig. Warum sagt Paulus, ich erstatte, was noch fehlt an den Leiden Christi? Das Erlösungsleiden Jesu, das ist vollkommen, da muss nichts mehr erstattet werden. Aber wer in der Spur Jesu lebt, der wird auch immer wieder mit hineingeführt werden, wie die Gemeinde Jesu auch in dieser letzten bösen Zeit der Weltgeschichte, in der wir stehen, ein Fremdkörper bleibt. Nicht angenommen wird von der Welt, Paulus nannte sich ja einen Sklaven Jesu, einen Diakon Jesu, und darum hat er auch sein Leben hineingegeben. Warum denn? Weil Jesus selber seinen Dienst so verstand, wie du mich in die Welt gesandt hast, der Vater, so sende ich auch sie in die Welt, Johannes 17 oder Johannes 20. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie Jesus der ganze Hass der Welt getroffen hat, so ist es auch heute nicht anders möglich. Wir haben viele Jahre hindurch gerne Straßenmissionen auf der Königstraße in Stuttgart gemacht. Sie wissen doch, wie feindlich die Welt ist. Wenn wir von dem reden, was die Mitte unseres Herzens ist. Und das muss man aushalten. Und da wollen wir es nicht billiger und nicht einfacher machen, um die ungeahnte Kraft Jesu zu erfahren. Und wenn wir dort Jesus dienen wollen, dann werden wir das auch immer toller erfahren und immer größer erleben können, wie wir mit Freimut davon reden, was Jesus von uns will. Es ist ein Geheimnis, dass in dieser Welt, die so feindlich gegen Jesus gesinnt ist, die sein Evangelium genau dort, wo es uns so herrlich ist, ablehnen will. Wo der Mensch sagt, ich kann mich schon selber bessern. Ich kann das schon mit eigener Kraft machen. Wir sagen, ach mein Herr Jesus, wenn ich dich nicht hätte, wenn dein Blut nicht für uns Sünder hätte. Davon müssen wir doch reden, vom Blut Jesu, von seiner Erlösungstat. Und das wollen wir in diese Welt hineinrufen und werden plötzlich erleben, dass das die Menschen zieht, nicht wir, nicht unsere Gemeindeformen. Dass Jesus in unseren Tagen heute der Herr ist, dem alle Macht gehört, in dem die Fülle Gottes wohnt, wo denn sonst? Dass gar nichts anderes mehr attraktiv ist. Einer unserer Ärzte im afrikanischen Niger, dem hat es Gott geschenkt, dass er eine ganze Reihe der stolzen Wüstensöhne der Tuaregs zu Jesus führen durfte. Und wie er jetzt wieder herkam nach mehrjährigem Afrika-Einsatz, fragte ich ihn, sagte, wie kannst du das machen? Diese Menschen, die ganz anders denken, sie haben doch vor dir so viel probiert, und sagt, das ist ganz merkwürdig. Ich war mir bewusst, immer wieder, wenn ich in den Basars anfing, ganz offen sogar in diesen Marktsituationen zu predigen, wollte bloß in der Gegenwart Jesus sein. Und dann sage ich, was hast denn du gepredigt? Das ist doch in der Islammission ganz wichtig, welches Thema? Ich habe gemerkt, sagt doch, wenn ich von Jesus sprach, atemlose Stille herrschte. Er hat gezogen, nicht sonst. Das haben mir ehemalige buddhistische Mönche in Burma erzählt. Sagt, warum habt ihr die ganze Weisheit des Buddhismus aufgegeben? Da sagten sie, du einmal Jesus erlebt hast, da ist drin. Und das ist der Grund, warum manchmal Jesus uns auch Wege führt in die Schwäche. Damit wir seine wirkliche Kraft wieder neu entdecken. Sein Evangelium, seine Macht, dass er Erneuerung schenken kann in unseren Gemeinden, damit eine wirkliche Umkehr geschieht, dass wir nicht vielerlei suchen, sondern ihn. Ich habe ja mein Leben lang immer gelitten an mancher Traditionslast, die wir in den Landeskirchen mittragen. Und ich habe immer gern auch dieses Wort des württembergischen Prälaten Karl Hartenstein zitiert, der ganz offen gesagt hat, es ist eine große Gefahr, dass am Ende der Zeit die Kirche verweltlicht, sich unheiliger Mittel für ihre Zwecke bedient, dass die Kirche sich von den Mächten der Welt gebrauchen lässt und die Sünden nicht mehr straft und die Sünder nicht mehr straft und den Weg zum Himmel breit und bequem macht und vergisst, dass die Welt für sie gekreuzigt ist und buhlt um ihren Beifall, um die Weisheit und Ehre der Welt. Liebe Schwestern und Brüder, hoffe, dass Sie in den freien Missionsgemeinden Ihren Weg ganz klar gehen. Und ich möchte Sie einfach bitten, dass Sie Ihren Weg ganz gehen in der ersten Jesusliebe, die nicht erkalten darf, ihm treu dienen, ihm gehorsam sind, denn das ist das Geheimnis Jesu, dass er in diesen Tagen noch große Dinge tun will, wo wir uns ihm ganz hingeben, auch durch unsere Ohnmacht, auch durch unsere Leiden, durch unsere Schwächen hindurch, weil er sich in unseren Tagen, in ihren Gemeinden, durch ihr Leben sich groß verherrlichen will. Amen.